Ihr hört Grüne Neune. Hier geht es um Umwelt- und Naturschutz und um Menschen, die sich engagieren, hier bei uns vor Ort in Augsburg. Ich bin Konstanze und mit mir ist heute hier die Tine Klink, Augsburgs Insektenrangerin.
Hallo Konstanze, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir werden heute uns darüber unterhalten, wie deine Arbeit als Insektenrangerin eigentlich so aussieht. Wir sprechen über Artenvielfalt und darüber, was wir eigentlich in unseren Gärten so tun können, um diese Artenvielfalt auch zu erhalten. Aber jetzt erstmal zu dir, Tine. Was macht denn eigentlich eine Insektenrangerin?
Also mein Job ist es, Menschen zu beraten, wie sie ihre Grünflächen insektenfreundlich gestalten können. Und das kann in Privatgärten stattfinden, aber auch bei Firmen oder Vereinen. Und ich gehe auch viel in Schulen und in Kindergärten. Und wichtig ist da auch der Umweltbildungsaspekt und die Aufklärungsarbeit.
Also die Idee für die Grüne Neune war ja, so hoffnungsvolle Geschichten zu erzählen, ne? Weil man hört ja oft so die schlechten Nachrichten. Deshalb die erste Frage, was hast du denn für Erfolge zu verzeichnen? Was gibt es für gute Nachrichten vom Insektenschutz in Augsburg?
Also in den letzten 3 Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Mein Job ist ja ein Folgeprojekt, das wir von der Umweltstation und vom Landschaftspflegeverband gemacht haben. Das hieß Insektenvielfalt Augsburg. Das ist aufgrund des Bienenvolksbegehrens entstanden. Und in diesen 2 Jahren, in denen das Projekt lief, sind 25.000 Quadratmeter öffentliches Grün in insektenfreundliche Flächen umgewandelt worden. Das sind 3,5 Fußballfelder.
Okay.
Und in dieser Zeit haben wir ganz oft Anfragen bekommen, ob nicht mal jemand, also da haben die Leute angerufen und gefragt, ob man nicht zu ihnen in den Garten kommen kann und so sagen kann, was man da insektenfreundlicher machen könnte. Und das konnten wir halt personell und finanziell nicht machen. Und durch eine Spende von einer Bank haben wir jetzt die Möglichkeit, meinen Job eben für eine Zeit zu finanzieren, sodass ich diese individuelle Beratung, Leistung machen kann. Und ein Erfolgserlebnis ist eigentlich für mich, dass die Leute, die mich anrufen, die haben ja grundsätzlich schon mal ein Interesse. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber wenn ich dann aus dem Garten rausgehe und die Leute total freudestrahlend sind und neue Ideen und Inspirationen haben und wenn sie sagen, ui, das habe ich ja noch nicht gewusst oder das ist ja total interessant, wenn ich da quasi die Begeisterung wecken kann, dass man sich halt auch anfängt, für irgendwelche Insekten zu interessieren, die man vielleicht vorher nur irgendwie als Schädlinge wahrgenommen hat oder dann irgendwie versteht, was die Natur für komplexe Kreisläufe hat und was wir durch unser menschliches Eingreifen da manchmal verbessern, aber vor allem auch eher verschlechtern können.
Ja. Also das heißt, diese Begeisterung in anderen Menschen zu wecken, ist eigentlich das, was dich an deinem Job antreibt?
Ja.
Und melden die sich dann eigentlich nochmal bei dir und sagen, guck mal, jetzt habe ich hier einen Teich gebuddelt oder eine Hecke gepflanzt oder
wie? Manchmal ist es so. Manchmal frage ich auch nach, wenn ich Tipps gegeben habe. Oder gestern hat mir erst eine Frau Bilder geschickt, die hat einen Online-Vortrag von mir angehört und hat dann gleich gefragt, was sind das da für Eier auf dieser Pflanze und für Tiere? Und das finde ich dann natürlich ganz, ganz spannend. Und manchmal fahre ich an Gärten einfach auch so nochmal vorbei und spitzel über den Gartenzaun und schaue, was da passiert ist. Und in dem Jahr habe ich jetzt ungefähr 70 Menschen beraten. In circa vielleicht 30 Gärten war ich.
Okay, und da sind so ganz unterschiedliche Gärten dabei? Mhm. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ganz unterschiedlich nicht, weil wie gesagt, die Leute, die mich anrufen und meine Beratung möchten, die haben in aller Regel ja schon so einen Hang zur Natur. Das heißt, mich ruft niemand an, der einen Schottergarten hat und fragt, wie er da jetzt was Optimaleres für die Insekten und für die Natur machen kann, weil da einfach eine andere Denkart da ist.
Ja. Ja, über Schottergärten sprechen wir nachher auf jeden Fall auch noch. Wir müssen leider darüber sprechen, auch wenn man sie am liebsten ignorieren würde. Ich hatte ja das große Glück, dass du auch in meinem Minigärtchen vorbeigekommen bist. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in Quadratmeter schätzen. Was habe ich da so?
Kein Fußballfeld.
Leider nicht. Wobei ich es dann wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen würde, den zu pflegen.
Ja, also ich schätze mal, dass das vielleicht so 20 Quadratmeter sind.
Denke ich auch, ja. Und da bist du vorbeigekommen und ich durfte mal live erfahren, wie so eine Gartenberatung von Tine aussieht und das hören wir uns jetzt mal an. Hallo Tine!
Hallo Konstanze!
Ja, herzlich willkommen im Garten. Ich mache dir mal auf.
tritt ein.
Vielen Dank.
Ja, jetzt darfst du dich hier erstmal umschauen. Ich weiß gar nicht, so viel Platz ist ja nicht. Fangen wir einfach so im Uhrzeigersinn an, hier vorm Fenster. Was siehst du da so, was man machen könnte oder was ist schon da, was dir gefällt?
Also ich bin erstmal schwer beeindruckt, dass bei dir Mitte, Ende April schon so ein riesiger Boric blüht. Das ist ja schon mal ganz super und alles, was ich jetzt hier so sehe an Kräutern, fette Henne, Stockrose, Kugellauch, ganz viele Gänseblümchen, Löwenzahn, das sind alles schon mal ziemlich gute Pflanzen, wo viele Insekten auch dran gehen.
Cool, also was mich jetzt hier halt gerade so ein bisschen beschäftigt ist, ich hatte auch Tulpen und Narzissen, die sind jetzt abgeblüht und jetzt ist hier ja eigentlich gerade so ein bisschen kahl und da habe ich jetzt das Gefühl, sollte es da nicht jetzt auch gerade schon blühen?
Also es ist schon eine Kunst, aber auch empfehlenswert, dass man schaut, dass von Februar bis November immer was blüht im Garten.
Und hättest du jetzt hier eine Idee, was könnte ich, hätte da überhaupt noch was Platz? Ich meine, ich habe ja nicht so viel Fläche. Und was könnte ich denn da pflanzen?
Ich würde halt schauen, dass du eher hier kein Unkraut jätest oder kein vermeintliches Unkraut jätest. Also zum Beispiel, wenn Vogelmiere wächst.
Unkraut sehe ich hier halt das da. Kannst du mir sagen, was das ist? Weil das stört mich so ein bisschen. Das wollte ich eigentlich rauszupfen, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig in so einem kleinen Garten. Das ist ein Geum, Nelkenwurz heißt es. Und das Nelkenpest, sagt man, glaube ich, auch. Und das aus einem Grund, wenn man das nämlich mal im Garten hat, dann kriegt man das nicht mehr weg. Das verbreitet sich extrem über Ausläufer und das macht dir die Fläche hier dicht. Also da würde ich schon schauen, dass man das reduziert hält. Aber da hinten,
also habe ich von dir jetzt die Erlaubnis zum Auszupfen?
Ja, also ja, von mir schon, ja. Also die ist jetzt auch von der Blühfreudigkeit, die blüht jetzt nicht so lang und so viel und gibt jetzt auch nicht so viel für Insekten her. Genau, du hast da hinten ja noch den Gundermann und der ist zum Beispiel ganz super. Es ist auch eine ganz wertvolle Heilpflanze und blüht schön. Und du siehst ja auch, dass der den Boden ganz dicht macht. Und wenn man jetzt hier auch, gerade wenn jetzt die Tulpen einziehen, das sieht ja nicht mehr so schön aus. Oder beim Kugellauch vor allem ja auch. Das wird ja richtig hässlich mit den Blättern. Die bleiben
toll.
Das ist nicht so schlimm. Die bleiben aber nicht so wie die Tulpenblätter, sondern die Blätter vom Kugellauch, die fallen relativ schnell zusammen und der Lauch blüht sehr lange. Und das kann man aber dann einfach überdecken und da empfehle ich einfach Wildkräuter stehen zu lassen, gerade jetzt bei so einer überschaubaren Fläche. Du hast ja jetzt hier kein Gemüse, was jetzt irgendwie, wo es wichtig wäre, dass man da keine Nahrungskonkurrenten hat oder so.
Gemüse habe ich auf meinem Acker.
Ja, genau. Da kannst du dann das Unkraut rupfen.
Ja, genau.
Aber hier würde ich es einfach stehen lassen. Es ist ja auch kein Unkraut, es ist ja einfach ein Wildkräuter oder Spontanvegetation, kann man ja auch sagen.
Das ist unter Insektenrangern nicht politisch korrekt, Unkraut zu sagen, oder?
Also ich weiß nicht, wie das bei anderen InsektenrangerInnen ist, weil ich bin ja die Einzige. In meinem Kopf ist es nicht in Ordnung.
Okay, dann also hier vorm Fenster ist schon ganz gut. Mhm. Dann drehen wir uns mal hier so ein bisschen in Richtung Zaun. Mhm. Ja, ist halt irgendwie jetzt gerade noch so relativ viel Erdefläche.
Schau mal, aber hier ist zum Beispiel Ehrenpreis. Das ist das Kleine mit dem ganz hellblauen Blütchen. Und das ist auch ein super Bodendecker. Den würde ich auf gar keinen Fall rausreißen. Den lass einfach, Okay. Der macht dann auch die Erde zu.
Ja.
Weil das Problem ist, wenn du so eine offene Erde hast, dann ist das halt natürlich ein super Anflugplatz für Samenunkräuter.
Und es ist auch immer sehr trocken.
Es ist sehr trocken, genau. Die Erde trocknet sehr schnell aus. Und wenn dann ein Wind kommt, wird halt die fruchtbare Humusschicht gleich weggeblasen und du hast immer die Trockenheit. Also schauen, dass der Boden immer dicht ist. Und wenn du jetzt noch nicht so viele Bodendecker hast, dann kannst du zum Beispiel, falls du mal Rasen mähen solltest, einfach den Rasenschnitt auf die offenen Flächen legen. Das ist dann auch humusbildend, weil die Regenwürmer sich das holen. Also in so einem kleinen Garten ist es nicht so gut, wenn da so viele offene Stellen sind.
Okay, also hier gäbe es noch Potenzial.
Gäbe es auf jeden Fall. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ganz viele Insektenarten so offene Bodenflächen brauchen, weil die im Boden nisten. Und die brauchen so sandig, kiesige Flächen, man sagt da auch Ruderalflächen dazu. Allerdings sind wir ja hier so mitten in der Stadt, dass es jetzt hier, sage ich mal, wahrscheinlich mit der Insektenvielfalt nicht so weit her ist. und du mit so einem Mini-Habitat, was du hier schaffen könntest, durch eine offene Bodenfläche auch nichts reißen kannst.
Okay. Dann hier habe ich ja was ganz Schlaues gemacht. Da habe ich so alte Äste hin und so, weil ich gehofft habe, da nistet sich ein Igel ein. Ich meine, jetzt bist du natürlich eine Insektenrangerin, keine Igelrangerin. Und dann hab ich gelesen, ja, sie wundern sich, warum sie keinen Igel in dem Garten haben. Vielleicht liegt es an ihrem Zaun. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, Mist, der kommt ja gar nicht rein. Aber bringt das für Insekten auch was oder sollte ich mal lieber den Müll in Anführungsstrichen da hinten wegräumen?
Also gehen wir nochmal zu der ursprünglichen Idee mit dem Igel zurück. Wenn da jetzt kein Zaun wäre, wäre das aber für einen Igel nicht ausreichend. Oh. Weil das, also der Igel, der schlüpft ja unter so Holz und Laub, weil er da vor der Witterung geschützt ist im Winter. Und das ist zu wenig. Also da kommt ja überall der Schnee und der Regen dran.
Okay, also ich habe da halt so ein bisschen, ja, Abschnitte, alte Tannenzweige. Ja, habe ich mir den Weg zur Biomülltonne gespart und habe das einfach da hingeschmissen.
Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber dann muss einfach noch eine ganz dicke Schicht Laub drauf, weil das Laub isoliert einfach. So kommt ja die Kälte ungehindert an den Igel dran. Das heißt, du brauchst eine Isolationsschicht und das wäre eben das Laub.
Stimmt, ja, wenn ich jetzt ein Igel wäre, würde ich da auch nicht einziehen. Genau. Sieht nicht so wohnlich aus.
Und zu deiner Frage, ob das für Insekten was nutzt, hast du schon ein Insekt da gesehen?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Also, wahrscheinlich eher nicht.
Okay, schade.
Genau.
Da also, sehe ich eine Ameisenkrabbe.
Ja, Ameisen, klar, aber die wären ja sowieso im Boden. Das hat jetzt damit nichts zu tun, was da drüber ist, dass da jetzt eben dieses Gestrüpp drüber liegt.
Okay, und warum kann ich da keine Insekten sehen? Was sollte ich jetzt da tun? Oder also, soll ich es einfach aufräumen?
Mei, du kannst es schon liegen lassen. Es bildet ja auch, wird ja irgendwann abgebaut und bildet dann eine Humusschicht. Also für Insekten ist es gar nicht so einfach, ein Habitat zu schaffen auf so einer kleinen Fläche, weil Insekten einfach so unterschiedliche Anforderungen an ihren Lebensraum haben. Wichtig ist, dass immer Nahrung da ist und dass die Habitatstrukturen da sind, also wo sie ihre Eier quasi ablegen können oder gegebenenfalls auch überwintern können. Wenn eins von beiden fehlt, wird das Insekt sich da nicht einfinden.
Also Nahrung und Wohnung.
Genau. Okay. Genau. Und das ist jetzt so eine Struktur, die eigentlich nicht von Insekten genutzt werden kann, weil was sollen die da nutzen? Also Insekten brauchen Raum, wo sie ihre Eier ablegen. Das ist mal das eine. Und ihre Eier legen sie entweder im Boden ab oder in Totholz. Und zwar meistens in stehendem Totholz, also zum Beispiel in so einem alten, kaputten Obstbaum. Oder in liegendem Totholz, aber nicht in so dünnem Astabschnitt, das muss schon ein bisschen größer sein. Da gehen dann zum Beispiel Käfer rein. Und später, wenn die Käfer mal raus sind, dann kann es durchaus sein, dass irgendwelche Bienenarten dort einziehen. Okay. Aber dazu ist es viel zu dünn hier. Also da geht, muss man sich vorstellen, so ein Käfer ist, was weiß ich, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Zentimeter lang und der Durchmesser von so einem Ast hier ist 2 Zentimeter. Verstehe. Das heißt, der bohrt und dann hat er einen Durchgang gebohrt, aber kein Loch.
Gut, also was kann ich jetzt konkret tun, um diese Ecke zu verbessern, wenn ich sie nicht aufräume?
Also du könntest, hast du einen Kompost?
Nee, das traue ich mir nicht wegen Nagetiere in der Stadt.
Also eigentlich wäre das auch ein gutes Eck tatsächlich für einen Komposter. Mhm. Da gibt es auch Zuschüsse von der Stadt, wenn man sich einen Komposter kauft.
Ah, cool.
Und ich würde tatsächlich dir empfehlen, hier so einen kleinen Komposter hinzustellen. Und dann kannst du das Zeug da reinbringen. Und also wegen den Nagetieren, das sind ja Ratten, die du meinst. Und die Ratten, die kommen dann, wenn du gekochtes Essen drin hast.
Ah, okay.
Aber wenn du rohe Küchenabfälle drin hast, also Salat, halt alles, was beim Gemüseschnippeln überbleibt und das, was aus deinem Garten kommt und Kaffeesatz und zerkleinerte Eierschalen, dann kommt da keine Ratte, weil die findet da nichts zu fressen.
Super. Ja, okay. Das ist eine gute Idee.
Und Komposter gibt es ja auch wirklich in kleinen Größen. Das würde ich dir empfehlen an der Stelle. Weil dann hast du auch einen Kompost und kannst halt für deine Bodengesundheit auch was machen.
Ja, das stimmt. Ja.
Und klar, also ich meine, das ist ja jetzt auch alles nicht so alt hier. Wenn der Boden hier ist, das ist ja Bauschutt. Da ist ja, also ich würde jetzt da kein Gemüse anpflanzen, sage ich mal, ohne Bodenbeprobung vorher.
Nee, also das merke ich schon jedes Mal, wenn ich nur ein kleines Loch buddel, trifft man sofort auf Steine. Ich habe auch schon ganz viele wegtransportiert. Mhm. Genau.
Ja, hast du recht, die Steine könntest du zum Beispiel auch aufheben und an so ein bisschen einer sonnigen Lage so einen kleinen Steinhaufen machen.
Okay.
weil, also auch jetzt, wenn hier die Wahrscheinlichkeit nicht besonders groß ist, dass sich dann irgendwie Eidechsen einfinden, weil eben, wie gesagt, wo sollen die herkommen? Die müssen ja das auch erst mal wissen, dass du hier so ein kleines grünes Paradies hast. Kann es halt trotzdem sein, dass sich irgendwelche Tiere dort einnisten, also irgendwelche Fluginsekten zum Beispiel, die das gut brauchen können.
Cool. Ja. Okay, dann schauen wir mal hier noch weiter. Also vieles hier war natürlich auch schon da. Mhm. Genau, also hier habe ich zum Beispiel eine Hortensie eingepflanzt. Ist Hortensie gut oder nicht so gut?
Also eine Hortensie ist wie so viele andere unserer schönen Zierpflanzen im Garten keine heimische Pflanze. Das heißt, die wächst hier eigentlich, also die kommt nicht von hier und wächst hier nicht. Es ist natürlich schon eine jahrhundertealte Bauerngartenpflanze, aber natürlicherweise kommt die hier nicht vor und in aller Regel ist die Insektenwelt dann auch nicht auf die Pflanzen hier angepasst.
Vielleicht nochmal zu erklären, Hortensien sind eben die mit so, die wir eigentlich wie so große Pompons fast haben, so genau. Blütenkissen genau. In Blau meistens. Ja. Also diese 2 Meter hier, die bis zur Vogeltränke sozusagen, das sind so, ja, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie noch nicht so richtig einen Weg gefunden, weil es sehr schattig ist. Hast du da noch eine Idee, was ich jetzt noch machen könnte?
Also prinzipiell ist das mit dem Efeu schon mal ganz gut, vor allem wenn die Möglichkeit besteht, dass der zum Blühen kommt.
Efeu blüht?
Genau, ja.
Wusste ich gar nicht.
Der kann blühen, wenn man ihn in Ruhe lässt, wenn man ihn nicht jedes Jahr immer Ratzeputz runterschneidet. Der braucht ziemlich lang, bis er blüht, aber Efeu blüht. Und er ist dann zum Beispiel die Nahrungspflanze für die Efeu-Seidenbiene. Das ist die letzte Wildbiene, die im Jahr schlüpft, so im August, wenn der Efeu eben anfängt zu blühen. Und die ist so ein Beispiel dafür, dass bestimmte Wildbienenarten auf bestimmte Pflanzenfamilien spezialisiert sind, wie der Name halt meistens schon impliziert. Und die braucht den Pollen von dem Efeu für ihren Nachwuchs. Wenn es keinen Efeu, keinen Blühenden gibt, dann gibt es diese Seidenbienen auch nicht, und weil sie da ihren Nachwuchs nicht damit versorgen kann.
Da merke ich jetzt natürlich schon den ersten Konflikt, weil dieser Efeu sich wirklich so tierisch ausbreitet. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, den nicht schneiden zu dürfen.
Ja, das liegt halt auch wieder einfach an der kleinen Fläche. Und du kannst halt hier jetzt auch, du hast ja auch Nachbarn und Vorgaben vom Vermieter, du kannst ja hier nicht einfach das so wachsen lassen, wie wenn du jetzt hier einen 200 Jahre alten Schuppen stehen hast, der richtig. Schon zugewuchert ist.
Ja,
genau.
Ja. Was ist denn eigentlich das? Da liebäugel ich die ganze Zeit schon, damit das rauszureißen. Was haben wir denn da?
Also das ist ein Ampfer. Was es für einer ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich probiere ihn einfach mal.
Guten Appetit.
Schmeckt? Es ist kein Sauerampfer. Nein, schmeckt nicht. Und Ampfer ist auch so ein ganz typisches sogenanntes Ackerunkraut, das gerne auf so frisch umgebrochenen Flächen sich ausbreitet. Und auch mit starken Wurzelausläufern, du siehst ja auch, dass es da daneben schon weitergeht, den würde ich tatsächlich hier raustun, an der Stelle, ja.
Super.
Weil, also, klar, du bist jetzt hier einfach in, wie viel Quadratmeter haben wir hier?
20.
Okay, das ist einfach zu wenig für alles.
Ja.
Und du bist halt hier in einem Ziergarten, ich meine, du sitzt hier und da willst halt herschauen und dann soll es halt hier vielleicht auch schön ausschauen und nicht nur Ampfer.
Ja, wäre nett, wenn es schön aussieht, ja.
Ja, genau.
Da kommen wir vielleicht, das ist vielleicht mein Nutzen. Ich möchte gerne, dass es schön aussieht und gleichzeitig aber sinnvoll ist. Das ist eigentlich mein Anspruch, glaube ich, ja.
Ja, guter Anspruch.
Okay, hier ist jetzt meine Vogeltränke. Ja. Da können ja Insekten eigentlich auch davon trinken, oder?
Da können Insekten auch davon trinken. Ich würde noch vielleicht so ein bisschen Steine reinlegen, damit, also es ist jetzt nicht so tief, aber ich würde trotzdem so 1 oder 2 Steine reinlegen, wenn irgendeine Biene zum Beispiel da was trinken will und also die sind ja nicht immer so intelligent, gell? Dass die dann halt an dem Stein rauskrabbeln kann.
Dass die Biene hört, Tine.
Ja, dann.
Okay, also Steine rein, damit die dann da besser trinken können.
Genau. Oder besser wieder rauskrabbeln können.
Okay.
Und natürlich sind Bienen hochgradig intelligente Tiere, gar keine Frage.
Nur nicht, wenn es ums Trinken geht.
Genau.
Ja. Gut, hier habe ich ja noch sowas jetzt von einer Freundin bekommen. Das hat bei ihr nicht mehr ausgetrieben, weil sie einen Nordbalkon hatte. Das ist so ein Schmetterlingsflieder.
Du hast ja Biotonne vor der Tür, oder?
So schlimm.
Also Schmetterlingsflieder ist echt einer wirklich unserer großen Probleme auch. Neben dem indischen Springkraut und diesem kanadischen Goldrute ist es einfach auch ein massiver Neophyt. Und auch da, geh mal an der Wertach entlang, das ist echt, das verdrängt halt. Also klar gehen da auch Schmetterlinge hin, aber es verdrängt halt heimische Pflanzen. Und wenn keine heimische Pflanze da ist, dann gehen halt die heimischen Insekten dann auch nicht mehr hin. Oder die gibt es dann nicht mehr. Von daher, ich meine, er ist jetzt hier im Topf, aber da gibt es bessere Möglichkeiten, was für Schmetterlinge zu tun.
Zum Beispiel?
Ja, genau, jetzt hast du mich total kalt erwischt. Ja, zum Beispiel Spieren oder
Brennnessel?
Bei den Schmetterlingen ist es ganz schön schwierig, weil du zum Beispiel, bleiben wir mal bei der Brennnessel, die Brennnessel für bestimmte Schmetterlingsarten die Futterpflanze für die Raupen ist, aber die erwachsenen Insekten was ganz anderes brauchen. Deswegen ist es gar nicht so einfach für Schmetterlinge, nur mit einer Pflanzenart was zu tun. Du musst halt immer zwei oder drei dazu haben, weil die Erwachsenen eben an anderen Pflanzen Nektar saugen und nicht an der Brennnessel, aber die Raupen brauchen die. Und es gibt bei ganz vielen Schmetterlingen ist es so. Also für Schmetterlinge pflanzt man sich tatsächlich am besten eine Eiche.
Ah, okay.
Ja, weil die Eiche für über 100 Schmetterlingsarten, also da gehören ja Nachtfalter auch dazu, Nahrungsgrundlage ist. Tatsächlich. Nicht nur für den Eichenprozessionsspinner.
Okay, ja gut, einen Baum kann ich jetzt hier irgendwie nicht pflanzen.
Nee, das geht natürlich nicht, aber vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit, eine Eiche zu pflanzen.
Gut, jetzt haben wir uns einmal im Kreis gedreht und sind sozusagen schon fast am Anfang wieder angekommen. Hier ist noch so ein bisschen Lavendel drin, ja, Schnittlauch.
Kräuter sind auf jeden Fall auf so einer kleinen Fläche immer super, auch auf dem Balkon. Wenn man halt auch jetzt sagt, ich will mich jetzt da nicht damit befassen, welche Pflanzen ich jetzt da am besten in so einem Balkonkasten tun kann. Mit Kräutern macht man jetzt erstmal nichts falsch. Auch wenn natürlich nicht alle Kräuter, also Thymian, Rosmarin, Lavendel, das sind jetzt auch keine heimischen Kräuter, aber trotzdem gehen Insekten dran und damit macht man ja schon mal was.
Okay, hast du noch ein Fazit?
Also ich finde, dass du aus dieser kleinen Fläche so ziemlich schon das Beste rausgeholt hast, was man hier machen kann. Ja, weil, genau, du musst ja auch irgendwo mal stehen oder sitzen oder liegen. Und von daher passt es eigentlich alles. Löwenzahn wächst. Ist ja, wahrscheinlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, oh, der Löwenzahn, der furchtbare. Also ich mag Löwenzahn wirklich voll gerne und ist eigentlich eine meiner Lieblingspflanzen, weil über 70 Wildbienenarten können vom Löwenzahn profitieren und du kannst vom Löwenzahn ja die Blätter, die Wurzeln, die Blüten, alles verwenden. Kannst Salat draus machen, kannst einen Löwenzahnsirup machen.
Und aus dem eigenen Garten weiß man dann natürlich auch, dass da kein Hund dran war oder
das
so.
Genau.
Das ist außer man hat einen Hund.
Ja. Genau. Okay. Genau. Cool. Gänseblümchen, das ist ja auch super, dass du so viele Gänseblümchen hier hast.
Ja,
die sind jetzt gerade im Moment, ich bin vorhin auch nochmal an zwei Flächen vorbeigefahren, da ist jetzt alles gerade voll schön mit Gänseblümchen. Gänseblümchen kann man auch super trocknen und zum Tee verwenden oder in den Salat rein. Also es sind einfach essbar.
Ach, das ist ja cool. Ich mag ja essbare Blüten. Sieht dann immer so schön aus.
Ja, genau.
Okay, super. Gut. Ich werkle, glaube ich, trotzdem hier noch weiter vor mich hin und werde auf jeden Fall diesem, wie hast du sie genannt, die Nelkenpest, der werde ich mal zu Leibe rücken.
Ja, genau.
Aber vielen Dank für deine Beratung.
Sehr gerne.
Und dann schalten wir zurück ins Studio.
Sehr gerne.
waren jetzt eher nachdenkliche Klänge von Dominik Eulberg. Kennst du Dominik Eulberg, Tine?
Nein.
Dominik Eulberg ist, wie ich finde, ein ziemlich cooler Musiker. Also er macht Techno, kann man mögen oder nicht. Aber Dominik Eulberg ist nicht nur DJ, sondern auch Biologe. Und den Track, den wir gerade zumindest bis zur Hälfte gehört haben, heißt Eintagsfliege und ist von seinem Album Mannigfaltig. Und in diesem Album, dieses Album ist sozusagen der Artenvielfalt gewidmet. Und deshalb habe ich den Song auch ausgesucht, weil er so eine wunderbare Überleitung ist zu diesem Thema Artenvielfalt. Denn Eintagsfliege ist nämlich gar nicht gleich Eintagsfliege. Tatsächlich sind 40% aller Eintagsfliegenarten bedroht. Tine, bevor wir jetzt aber mal über Artenvielfalt sprechen, sprechen wir doch erstmal darüber, was ist denn eigentlich eine Art?
Also eine Art ist ein Systematisierungskriterium. Also es gab ja den Carl von Linné, der hat irgendwann mal festgestellt, dass verschiedene Pflanzen sich ähnlich sind und der hat dann eben angefangen, so eine Systematisierung einzuführen und das also es ist ein Kriterium von Familien und von Gattungen oder um das einfach abzugrenzen.
Genau, es gibt ja auch so einen Merkspruch, wir haben da neulich in der Agentur, in der ich arbeite, einen Erklärfilm drüber gemacht, deshalb weiß ich den jetzt noch. Alles, was sich paart und schart, das ist eine Art. Also da steckt ja dieses sogenannte biologische Artkonzept dahinter und das besagt eben, dass wenn zwei Individuen miteinander fruchtbare Nachkommen zeugen können, also Nachkommen, die sich wiederum weiter vermehren können und dann sozusagen eine Schar bilden, dann sind sie eine Art. Und so ein klassisches Beispiel kennst du bestimmt auch, ist ja das Muli, so Pferde und Esel, die können sich paaren, da kommt dann auch das Muli raus, aber das Muli kann keine Schar bilden, weil das Muli selbst unfruchtbar ist. Wenn wir jetzt über Arten sprechen und über Artenvielfalt, was hat das für eine Bedeutung für deinen Job als Insektenrangerin?
Also einmal ist so die Aufklärung ganz wichtig. Die Menschen wissen ja oft Sachen gar nicht zu unterscheiden. Wir lernen das ja auch nicht in der Schule. Ja, was lernen wir in der Schule über Insekten? Wie ein Schmetterling sich verpuppt und wie der Schwänzeltanz geht und das war's dann im Endeffekt. Ja.
Und das mit dem Bestäuben.
Ja, genau. Ja, weil man halt immer die Honigbiene durchnimmt. Genau. Ja. Die Honigbiene ist aber nur eine Art von ganz vielen und eigentlich ist die Honigbiene gar keine Art, sondern die Honigbiene hat, glaube ich, 13 Arten.
Ah, okay.
Also es gibt zum Beispiel, bei uns ist die westliche Honigbiene.
Ah, interessant.
Die Art, genau. Es gibt auch eine östliche Honigbiene, by the way, aber die gibt es bei uns nicht. Und das ganze Thema Artenvielfalt ist deswegen so wichtig, weil die verschiedenen Arten verschiedene Lebensansprüche haben. Also die brauchen unterschiedliche Sachen, die brauchen unterschiedliche Pflanzen, die brauchen unterschiedliche Habitatstrukturen und die kriegt man halt nur mit einer vielfältigen Pflanzenwelt hin und mit einer vielfältigen Kulturlandschaft. Und das ist was ich immer versuche zu vermitteln. Also wenn ich, es gibt zum Beispiel so eine Holzbiene, die schwarz-blaue Holzbiene, die ist so eine Klimawandelgewinnerin, die kennen jetzt auch immer mehr Leute, weil die richtig groß und laut ist.
Ja, ich habe die auch mal gesehen, da bin ich übel erschrocken.
Ja, genau, ja. Die ist 3 Zentimeter groß und macht echt abartigen Krach, wenn sie dir am Ohr vorbeifliegt.
Ja, total.
Und das ist eine Biene, die gab es vor 30 Jahren bei uns nur im Rheingau, wo es halt richtig warm ist. Und in den südlichen Ländern, da gibt es auch tatsächlich ganz viele verschiedene Holzbienenarten.
Mhm.
Und die wandert halt jetzt immer mehr ein, weil es bei uns immer mehr warm wird. Ja, genau, immer wärmer wird. Und die nistet in stehenden Totholzstrukturen. Und die braucht es dann. Wenn es da halt kein Totholz gibt, dann kann die halt da auch ihre Eier nicht ablegen. Aber das ist halt jetzt nur eine Art. Eine andere Art braucht zum Beispiel ein Schneckenhaus, wo sie ihre Eier reinlegt. Also das ist halt eben diese breite Vielfalt, das ist eigentlich das, was es dann auch ausmacht.
Ja, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und bin wirklich, war da total erstaunt darüber, über diese Zahlen.
Mhm.
Also Jetzt lese ich mal nach. Würden wir eben alle Insekten dieser Erde zählen, kämen wir auf rund 1,4 Milliarden Insekten, also Einzelinsekten. Und diese 1,4 Milliarden bestehen aus 5,5 Millionen Insektenarten, unterschiedliche Arten. Und das bedeutet, und noch eine Zahl dazu, 70% aller Tierarten überhaupt, also Säugetiere, Amphibien und so weiter, sind Insekten. 70%. Mhm. Also das ist ja schon, da hat man fast das Gefühl, die Luft müsste ja gefüllt sein von Insekten, so nach dem Motto. So ist es ja aber nicht, ne? Wir wollen hier über Erfolge sprechen, aber wir können natürlich auch die Augen nicht verschließen vor Problemen. Die Artenvielfalt ist eben massiv bedroht.
Genau. Also das mit den Zahlen ist wirklich ganz interessant, wenn ich da nochmal kurz drauf zurückgehen kann, weil man kann das tatsächlich gar nicht wissenschaftlich so genau festlegen, weil man ganz viel gar nicht kennt. Also du hast jetzt diese Zahl mit 5,5, glaube ich, genannt. Ja. Ich kenne Zahlen, die davon ausgehen, dass man zwischen 3,5 und 100 Millionen Arten hat, und weil man halt ganz viel nicht kennt. Wir kennen ja aus der Tiefsee quasi fast gar nichts. Und oft lassen wissenschaftliche Methoden heute auch erst eine genauere Differenzierung zwischen Arten zu.
Ich gehe vielleicht nochmal zurück darauf, was wir jetzt auch gehört haben bei der Gartenberatung. Ne? Da hast du ja gesagt, okay, dieser Efeu, der ist jetzt für Efeu-Seidenbiene. Den Schmetterlingsflieder, obwohl der halt echt wunderschön blüht, hast du gemeint, den soll ich jetzt wegwerfen. So, da kriegt man natürlich so als Hobbygärtnerin schon so ein bisschen den Eindruck, ja, wenn es jetzt auch so kompliziert ist mit den ganzen verschiedenen Arten, kann ich denn da überhaupt was machen? Kann ich da was richtig machen auch?
Ja, man kann ganz, ganz viel richtig machen. Vor allem kann man sich erstmal klar machen, dass man in einem Garten ist und nicht in einem Naturschutzgebiet. Das heißt, in einem Garten dürfen und sollen ja auch Sachen für die Seele und für das Herz wachsen, auch wenn die jetzt für die Insekten vielleicht erstmal nicht so super nutzbar sind. Aber es ist ein Garten. Und ein künstlich geschaffener Naturraum. Das heißt, wir können hier ja nur Natur imitieren. Wenn man aber jetzt sagt, man möchte mehr für Insekten tun oder man fängt gerade an, einen neuen Garten anzulegen, dann gibt es schon so ein paar Punkte, die man beachten sollte. Und das ist einmal, dass man einheimische Pflanzen nimmt, weil nur darauf die einheimischen Insekten angepasst sind.
Was wäre so ein Gartenklassiker, der eigentlich gar nicht heimisch ist, aber gern verwendet wird? Hast du da ein Beispiel?
Da kann ich anfangen und höre in einer halben Stunde vielleicht auf. Aber so ein ganz klassisches Beispiel sind zum Beispiel Pfingstrosen. Ich habe in meinem Garten auch Pfingstrosen, und zwar gefüllte, weil sie halt einfach so schön sind. Ich finde die wunderbar anzuschauen, aber gefüllte Blüten haben halt den Nachteil, dass die Insekten da nicht an den Pollen und an den Nektar kommen.
Gefüllt bedeutet was?
Gefüllt bedeutet, dass die Blütenblätter geschlossen, also so eine geschlossene Kugel eigentlich bilden oder so, dass man eben, wenn man die Staubgefäße nicht sieht, dann ist es eine gefüllte Blüte. Das hat für Insekten keinen Nutzen, aber es ist halt einfach eine alte Bauerngartenpflanze und hat in einem Garten natürlich auch eine Daseinsberechtigung, weil man sich ja einfach daran freut, dass es schön aussieht. Also das ist so eine ganz klassische Pflanze, die man gern hat da.
Jetzt habe ich gerade schon das erwähnt mit dem Artensterben und der Insektenvielfalt, die uns immer mehr verloren geht. Mhm. Ich stelle mir das ja auch schwierig vor, so mit deinem Job als Insektenrangerin. Du gehst eben in die Gärten, informierst die Menschen, begeisterst sie und gleichzeitig hört man dann immer wieder diese Hiobsbotschaften. Und ehrlich gesagt, so geht es mir ja auch, weil ich versuche irgendwie auch so meinen Anteil dazu beizutragen. Und dann gibt es immer diese negativen Nachrichten. Ich frage mich so ein bisschen, ja, wie können wir denn das eigentlich schaffen, diese Hoffnung nicht zu verlieren? Wie machst du das?
Also mir geht es tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich es eigentlich immer ganz gut schaffe, die Leute zu begeistern, da so viel zurückbekomme von den Leuten, dass ich sage, ich mache das weiter. Oder mir reicht es auch, wenn ich in der Schulklasse bin und ein Kind nach einer Dreiviertelstunde nimmer panisch schreit, wenn irgendwie eine Biene in einem halben Kilometer Entfernung rumfliegt, wenn ich weiß, dass dieses Kind wird diese Biene nicht mehr töten. Oder wenn Leute lernen, dass Wespen total nützlich sind und keine Ach, nur Zwetschgen-Datschi fressenden Riesenmonster, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als mich stechen zu wollen.
Okay.
Ja, dass ein Wespenvolk am Tag 800 Fliegen frisst zum Beispiel. 800 Fliegen, die auch nett auf meinem Zwetschgen-Datschi rumlatschen, ja. Das sind halt so die Sachen, so wie bei dir jetzt auch, ja, wo ich auch das Gefühl hatte, ich ging aus dem Garten raus und habe dir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass du auf einem total guten Weg bist. Und das ist eigentlich das, was man so in seinem kleinen Mikrokosmos tun kann. Dass man insgesamt fürs Insektensterben können wir in unseren Gärten die Welt nicht retten. Das muss man einfach so sehen. Wenn wir da wirklich was tun wollen, dann müssen wir alle aufhören, Fleisch zu essen. Oder viel, 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 viel weniger Fleisch zu essen. 40% unserer Fläche in Deutschland sind Ackerflächen und davon ist fast alles, geht in die Tierfütterung rein.
Okay.
Für die Massentierhaltung. Mhm. Und dann werden 30% der Schweine, die mit dem Futter von hier gefüttert werden, nach China transportiert. Also da ist halt die Frage, warum, ja? Also das sich einfach anzugucken und sein individuelles Verhalten darauf abzustellen, damit tut man mehr für die Insektenvielfalt.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist halt immer dieses, einerseits gibt es natürlich viel Potenzial in den Gärten, da kann man unglaublich viel machen. Ich freue mich immer, wenn ich einen bepflanzten Balkon sehe. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auf jeden Fall dieses große Bild sehen und ganz klar sehen, so einen Systemwandel, den bekommen wir in unseren Gärten sozusagen nicht hin.
Genau, aber nichtsdestotrotz, ist es so, Insekten fliegen ja nicht so weit zum Beispiel. Also die Honigbiene schon, weil die hat ja irgendwie eine bestimmte Funktion in ihrem Stock. Die fliegt 3 Kilometer, um Nektar oder Pollen zu sammeln. Oder 5 auch. Aber viele andere Insekten sind auf einen sehr, sehr kleinen Aktionsradius beschränkt. Ja, Wildbienen fliegen vielleicht 500 Meter. Und wenn die innerhalb von 500 Metern weder fressen noch Wohnraum finden, dann bleiben die da auch nicht oder kommen da gar nicht hin. Das heißt, ich kann es schon schaffen, in so einem kleinen Mikrokosmos mir eine kleine Artenvielfalt herzuholen, aber halt auch nicht alles. Ja? Wir haben halt hier einfach nur mal keine so sandigen Böden, dass irgendwelche Bienen, die an der Küste vorkommen, hier sich einnisten. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann in einem Garten nicht alles retten, aber ich kann auf jeden Fall Kleines erreichen, das schon.
Ja, ja, es gibt da auch noch eine beeindruckende Zahl. Und zwar gibt es 17 Millionen Privat- und Kleingärten in Deutschland. Und die großen Naturschutzvereine, die weisen da auch immer mehr darauf hin, dass wir da so eine sogenannte Biotopstruktur eigentlich bauen können. Ne?
Genau.
Weil wenn eben auch eine Hummel, glaube ich, die sind ja nicht so die guten Flieger, auch aufgrund ihrer Physiognomie, sage ich mal, haben so ein bisschen einen dicken Körper, die muss eben immer mal wieder zwischenlanden. Und wenn sie das nicht kann, dann stirbt sie dann auf dem Weg zur nächsten Nahrungsquelle.
Genau,
ne?
Genau.
Und deshalb, genau, das war ja auch, das ist das, was ich immer mitnehme. Es gibt unglaublich viel Potenzial in den Gärten und da können wir noch ganz viel ausschöpfen. Es ist allerdings nicht das Einzige, was es zu tun gibt.
Aber es ist, wie du sagst, es schon auch so Balkone. Wenn ich das bei uns in der Wohnanlage anschaue, da habe ich den einzigen grünen Balkon. Und die Biotopketten, die sind halt auch das Wichtige.
Ja. Und wenn wir darüber sprechen, über Gärten, dann können wir natürlich noch eine Sache erwähnen. Und dazu habe ich jetzt auch gleich noch ein sehr passendes Lied. Man kann ja sehr viel lassen, ne? Einfach Dinge nicht tun. Was wäre so eine klassische Sache, glaube ich, die man einfach ein bisschen weniger machen dürfte, wäre Mähen.
Genau.
Ne? Da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Und die andere ist natürlich, den Garten mit Steinen zuzuschütten. Und dazu jetzt ein Lied und dann können wir noch mal kurz über diese bösen Schottergärten sprechen.
Geschlossene Anstalt mit Foltergarten, wo einst die Weiden standen. Da ist jetzt Kies in allen Arten. geometrisch akkurat. Spritzbetont und fest versiegelt. Totenstill und frisch foliert. Ich fühl mich schlecht, ich fühl mich fiebrig. Hilft mir mal einer von der Gabionenwand, schottert euch die Gärten zu, pflastert euch die Flächen dicht. Das kleine Alibi-Buchsbäumchen hat sich hierher wohl einst verirrt. Träumt zwischen Ying und Yang ein Träumchen von einem Leben fernab der Gabionenwand. Keine Flora, keine Fauna, ganz allein mit seinem Trauma sitzt er da, der Schottergärtner. In seinem dunkelgrauen Backofenquartier schottert euch die Gärten zu, pflastert euch die Flächen dicht. All die Pfade führen ins Nichts, doch das ist hier egal. Diese Gabionenwand schottert euch die Gärten zu, pflastert euch die Flächen dicht. Und wenn im Dorf die Schotterblumen blühen, dann wird alles wieder gut, dann wird alles wieder schön.
Schottergarten. Tine, was gibt es zum Thema Schottergarten von deiner Seite aus zu sagen?
Also ich sag mal vorsichtig, das ästhetische Empfinden der Menschen ist ja extrem unterschiedlich. Und wenn es Leute gibt, denen sowas gefällt, ja, kann halt nichts machen, gell? Das Problem bei den Schottergärten, also ich meine, da gibt es ganz viele Probleme, aber eins ist halt vor allem auch diese Hitzeentwicklung. Und das ist eigentlich was, was ich nicht nachvollziehen kann, weil jetzt gerade im Klimawandel, und ich meine, wir haben jetzt ja echt schon abartig heiße Tage gehabt und haben erst Ende Juni, wenn man sich das mal mit einer Wärmebildkamera anschaut, so einen grünen Vorgarten und einen Schottervorgarten, das sind zwischen 12 und 18 Grad Temperaturunterschied. Und ich verstehe nicht, und das war jetzt in dem Lied ja auch sehr schön, da kam ja mal das Wort Backofen irgendwie vor.
Backofenquadrat,
glaube ich. Genau, Backofenquadrat passt ja ganz, ganz wunderbar. Also man heizt sich ja dann auch nochmal selber auf. Und ja, das ist, finde ich, jetzt gerade beim Klimawandel schon nochmal ein großes Problem, dass es natürlich für die Insekten gar nichts bringt und dass auch die Leute dann immer behaupten, ja, in so einer Gabionenwand, da gehen ja wenigstens Eidechsen rein. Und ich frage dann immer, wie viele Eidechsen hast du da schon gesehen? Und dann sagen die immer, ja, keine. Ja, also, Alibi-Argument.
Mit Gabionenwand sind so...
Das sind eingesperrte Steine.
Eingesperrte Steine,
genau. Okay. Und die gibt es in unfassbarer Hässlichkeit. Mittlerweile, finde ich, ist es ja noch schlimmer, weil es jetzt auch für so Stabzäune so Folienaufdrucke gibt von Gabionen. Das ist ja doch aberwitziger. Ja.
Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ein Bild von Steinen.
Ein Bild von Steinen, genau.
Wundervoll. Richtig schön, ja.
Ja, also nochmal, ich weiß nicht, was bei der ästhetischen Prägung dieser Leute falsch gelaufen, also in meinen Augen falsch gelaufen ist. Und es ist ja auch mitnichten pflegeleichter, also ist es ja gar nicht. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, laufe ich immer an so einer Schotterfläche vorbei und da wächst halt jetzt einfach der Löwenzahn und der Ampfer durch und ich muss ganz ehrlich immer ganz schön hämisch kichern, wenn ich vorbeilaufe, weil ich mir denke, jetzt schaut es halt mal richtig scheiße aus. Entschuldigung, jetzt schaut es mal nicht so gut aus. Ja. Und
das, genau das mit dem Pflegeleicht finde ich nämlich auch, das ist, glaube ich, so ein ganz oft so ein Argument, dann hat man keine Arbeit. Aber das finde ich auch irgendwie das Faszinierende und das ist irgendwie auch was mir dann immer so Hoffnung macht. Die Natur hat so eine unglaubliche Kraft. Du kriegst den Sauerampfer nicht klein, der wird sich auch durch deinen Schottergarten den Weg bohren.
Naja, und es ist halt so, also einmal ist ja so, erstmal kommt ja unten mal schon mal eine Plastikfolie rein, was ich ja auch immer, wo ich mir denke, Leute, euch ist doch mittlerweile klar, Plastik baut sich ab, wird zu Mikroplastik, fällt in die Erde, kommt irgendwann im Grundwasser an. Dann habe ich irgendwann mein Trinkwasser, wo Mikroplastik drin ist. Also denkt doch mal einen Schritt weiter. Und dann ist es so, dass durch den Wind ja Sand und Humus und so weiter, das wird ja automatisch dahin getragen. Da kannst du gar nichts anderes machen. Oder es pinkelt mal ein Hund drauf und dann ist schon so ein bisschen Dünger dran. Und dann kommt ein Löwenzahnsamen und denkt sich, geil, Steine finde ich super und dann pflanzt der sich da halt und dann verbreitet er sich. Also ich rette damit tatsächlich ja nichts. Und wenn ich sagen will, ich finde so eine Steinfläche total ästhetisch schön, dann muss ich ja wieder mit Gift drüber gehen.
Also, genau, das ist halt auch echt ein Problem, dass man ja Glyphosat, also Roundup heißt ja dann sozusagen das Consumer-Produkt, einfach im Baumarkt kaufen kann.
Immer und noch, genau.
Das finde ich tatsächlich auch ein Problem, an dem man, glaube ich, ganz dringend ansetzen müsste. Ne?
Genau.
Weil dass sich dann die Menschen Glyphosat in ihren eigenen Garten schütten, also ohne Regulierung, ohne dass mal jemand sagt, so und so viel darfst du davon verwenden, das finde ich ein Unding, wirklich. Da müsste man ganz dringend was dagegen tun.
Ja, aber ich meine, es gibt ja schon seit Jahren immer wieder Petitionen und Anläufe, Allround-Insektizide und Herbizide zu verbieten. Und es ist ja politisch oder durch Lobbyarbeit, was auch immer, nicht gewollt.
Ja, gut. So far the bad news. Oder sagen wir es mal, versuchen wir es wieder ein bisschen positiv zu drehen. Da gibt es noch ganz viel, was wir tun können.
Genau.
Und ich habe ja immer so diese Vision von Gärtnern steckt auch an. Und wenn wir es nur schaffen, noch eine Person zu begeistern, ja, dann das ist vielleicht so ein bisschen die in mir, die Utopien mag, ja, dann verbreitet sich sozusagen dieses Blütenmeer oder die bepflanzten Balkone und die blühenden Gärten so über ganz Deutschland, weil das, glaube ich, schon auch ansteckt, das Gärtnern und das Grün um sich herum haben.
Ja.
In meiner alten Wohnung war das auch so, da hat dann die Nachbarin die immer ganz neidisch rübergeguckt und im nächsten Sommer hatte sie dann selber einen bepflanzten Balkon.
Ja.
Also das gibt einem dann auch wieder Hoffnung.
Genau.
Jetzt haben wir so gehört, okay, was man nicht tun sollte, weniger mähen auf jeden Fall, nicht sich die Gärten zuschottern, wie es in dem Lied so schön hieß. Hast du denn jetzt noch so als Abschluss ein paar Tipps, was kann ich denn auf jeden Fall tun, egal wie groß, wie klein meine Fläche ist? Was sind so die absoluten Do's?
Also grundsätzlich auch zum Thema Mähen gehört einfach, macht weniger im Garten. Das ist schon mal, das hört man ja auch ganz gern. Je größer der Garten ist, desto lieber hört man das. Also für Insekten ist es gut, wenn man Totholz hat, wie ich das ja vorhin schon ein bisschen erläutert habe, wenn man eine große Artenvielfalt an Pflanzen hat, wenn man sonnige Lagen nutzt, um zum Beispiel eine Steinmauer zu bauen oder so einen kleinen Sand- oder Kieshügel anzulegen und einfach so Strukturen zu schaffen, auch im Garten Ecken mal in Ruhe zu lassen. Da sollen ruhig die Brennnesseln wuchern und da kann man auch mal ein bisschen ein bisschen Staudenschnitt mit reinschmeißen und dann einfach nicht mehr hingehen und es wirklich in Ruhe lassen. Das sind eigentlich so die Sachen, die man wirklich gut machen kann. Und einheimisches Biosaatgut und einheimische Biopflanzen zu benutzen. Das ist eigentlich, das finde ich, das A und O. Es gab neulich erst, war in der Zeitung so ein kleiner Artikel, dass die meisten Pflanzen aus dem Baumarkt und natürlich auch die aus dem Discounter, die sind hochgradig pestizidbelastet, weil die natürlich unter Bedingungen angezogen werden, die halt für solche Gärtnereien wichtig sind. Aber dann holst du halt das Gift in den Garten und das macht ja irgendwie auch nicht so viel Sinn.
Ich glaube, das ist ja auch bei diesen Blütenmischungen, das muss ich sagen, habe ich auch mal falsch gemacht vor ein paar Jahren. Da gibt es ja so irgendwie Insektenbuffet oder so beim Dena oder was weiß ich wo.
Oder bei einem anderen beliebigen Gartencenter.
Ja, genau. Genau, und in diesen Blütenmischungen, in diesen Samenmischungen sind eben ganz oft auch so aus Südamerika, Lateinamerika, glaube ich.
Samen. Man hat da halt oft Blüten drin, die halt, oder meistens Blüten drin, also es ist immer gefährlich, wenn nicht draufsteht, was drin ist. Und dann hat man meistens Blüten drin, die halt schön fürs Auge sind. Ringelblumen, Kosmeen, Sachen, die einfach bei uns auch nicht heimisch sind und die halt nur so von Generalisten wie der Honigbiene oder der Hummel angeflogen werden oder vielleicht noch vor ein paar Schwebfliegen, aber tatsächlich für die Artenvielfalt gar nichts bringen.
Tatsächlich, Ringelblume auch?
Ja.
Oi.
Ja.
Ich erlerne immer wieder Sachen, die mich enttäuschen. Ich finde Ringelblumen so schön.
Ja, Ringelblumen sind auch schön, ja. Die gibt es in so schönen hellen, gelben, orangen Farben und man kann die Blüten super in den Salat reintun, man kann einen Tee draus kochen, man kann eine Salbe draus machen. Es ist auch eine tolle Heilpflanze, aber es ist halt keine heimische Pflanze.
Mhm.
Aber nochmal, im Garten ist es vollkommen okay, im Naturschutzgebiet ist es nicht mehr okay.
Mhm. Ja. Gut, also das heißt, wenn ich so eine Samenmischung kaufe, sozusagen kein blinder Aktionismus, jetzt nicht im Supermarkt an der Kasse einfach irgendwas kaufen, sondern wirklich gucken, dass ich am besten auch Bio-Saatgut kaufe mit heimischen Pflanzen. Ein Thema, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ich möchte es noch kurz erwähnen, ist das Thema Insektenhotels. Da hast du mir auch in der Vorbereitung so ein bisschen die Illusion genommen. Wie sieht es aus mit Insektenhotels?
Also mit einem Insektenhotel tue ich gar nichts für die Artenvielfalt. Ein Insektenhotel hat eigentlich nur einen pädagogischen Wert, nämlich Menschen zu zeigen, dass Wildbienen und auch Schlupfwespen, die da drin nisten, dass die nicht gefährlich sind und dass die dich nicht stechen. Du kannst da mit der Nase bis direkt vor den Eingang gehen und da passiert gar nichts.
Okay. Ja.
Aber in einem strukturreichen Garten braucht es keine Insektenhotels. Das ist einfach so und oft meiner Erfahrung nach, selbst wenn man ein gutes Insektenhotel nimmt, da gibt es auch wirklich massive Qualitätsunterschiede, ist es eigentlich oft nur so Gewissensberuhigung. Ja? Man hängt sich halt sowas in den Garten und denkt, man hat was getan für Insekten. Und natürlich gehen da auch, wenn die Bedingungen stimmen, gehen da auch Insekten rein. Aber das sind in aller Regel vor allem Mauerbienenarten, die nicht gefährdet sind, die quasi ihr Ei in jedes Loch legen. Und es gibt auch Studien aus der Schweiz, relativ neue, die auch zeigen, dass man in so einem kleinen Mikrokosmos da mit einer Überpopulation von nicht gefährdeten Arten eine optimale, also Überpopulation fördert. Das heißt, wenn da viele Bienen reingehen, die quasi erst einmal in jedes Loch ihr Ei legen und dann auch noch von jeder Pflanze Pollen und Nektar nehmen, dann gefährden die natürlich auch oder schränken den Lebensraum von gefährdeten Wildbienenarten ein, weil die dann halt weniger Nahrung finden. Und ich sage mal, in der Schule macht es schon Sinn, um das zu zeigen. Aber ansonsten bin ich überhaupt keine Freundin von Insektennisthilfen. Lieber tatsächlich schauen, dass die Strukturen im Garten passen. Dann stellt sich auch ein ökologisches Gleichgewicht ein.
Ja, ich glaube, das zeigt es halt auch, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass dieses Ökosystem halt so einfach nicht ist. Ne? Man kann nicht einfach an einer Schraube drehen und fertig, sondern es ist sozusagen wie so ein perfekt ineinander abgestimmtes Zahnradwerk. Ne? Du drehst an einer Schraube und woanders verändert sich dann was und das kann man gar nicht so überblicken.
Das ist genau das Problem und da muss man halt auch natürlich sagen, da gibt's auch, das ist halt natürlich auch ein Erkenntnisprozess und ein Lernprozess und die Leute fragen dann immer, ja, aber warum kann man denn dann Insektenhotels kaufen? Ja, mei, Alter, du kannst ja Autos kaufen. Also das ist,
Man kann leider sehr viel kaufen.
Man kann leider sehr viel kaufen, was nicht wirklich viel Sinn macht. Und Das Problem ist halt, man muss anfangen, sich tatsächlich intensiver mit so einem Thema beschäftigen. Und natürlich habe ich heute ein Wissen, da war ich vor 3 Jahren weit, weit davon entfernt. Ja. Und ich habe auch Workshops gemacht mit Insektenhotels bauen. Das würde ich halt heute einfach nimmer. Und aber diese Komplexität von ökologischen Kreisläufen, in die wir eingreifen, um es vermeintlich gut zu machen, das kann auch wirklich sein, dass wir erst in 5 Jahren oder in 10 Jahren sehen, was da tatsächlich, ob das dann so gut war.
Ja.
Also das ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Und man muss so viele kleine Faktoren beachten, so wie ich dir das ja auch erklärt habe mit den Schmetterlingen. Ja. Mhm. Es nutzt halt nichts, nur die Brennnesseln stehen zu lassen, weil die Brennnesseln halt nicht von den erwachsenen Tieren benötigt werden für die Nahrungsaufnahme. Also es ist ganz, ganz kompliziert.
Ja. Okay, aber ich nehme auch auf jeden Fall mit, es ist nie zu spät, noch Neues zu lernen und Dinge anders zu machen.
Auf gar keinen Fall.
Und dafür ist ja auch die Grüne Neune so ein bisschen da, auch aufzuklären und Wissen zu vermitteln. Und dafür ist ja auch die Insektenrangerin da, Menschen zu begeistern und Wissen zu vermitteln und auch zu zeigen, auch wenn es kompliziert ist, es gibt ein paar ganz einfache Dinge, die man dann doch auch tun kann und die auch eine gewisse Wirkung haben. Wann kann man die Insektenrangerin, wenn ich mich jetzt darüber informieren möchte oder wenn ich eine Beratung bei dir möchte, was muss ich dann tun?
Also am besten ist es, auf die Homepage von der Umweltstation Augsburg zu gehen, www.us-augsburg.de. Und dort stehen Termine, wenn ich wieder Führungen mache oder Veranstaltungen. Und dort sind aber auch meine Kontaktdaten, wenn man eine individuelle Beratung im Garten braucht oder für die Schule oder den Verein, kann man sich einfach bei mir melden.
Super. Ich habe auf jeden Fall auch jetzt schon mega viel gelernt von dir und danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier warst und auch in meinem Garten warst und für deine Zeit. Und ich drücke die Daumen für viele weitere blühende Gärten in und um Augsburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich mein tolles Projekt hier präsentieren durfte.
Ja, sehr gerne.